Ich bringe liebe Grüße mit von meiner Frau. Sie ist mit unserem neugeborenen Sohn zu Hause und ich bedanke mich auch ganz herzlich für alle Glückwünsche und alle Geschenke und alles Mitfiebern und Mitbeten. Es hat alles soweit gut geklappt und Ina und Micha geht es auch ganz gut und sie sind auf dem Weg wieder in die Normalität hinein. Also vielen Dank an alle, die an uns gedacht haben. Ich möchte meine Predigt mit einem Bild beginnen. Hättet ihr nicht gedacht, ne? Wer kennt diese Person oder diesen Charakter? Oder andersrum gefragt, wer kennt die nicht? Ihr müsst nicht die Hand heben. Ein paar sind da. Okay, gut. Ich musste ehrlich gesagt auch googeln, um herauszufinden, wie diese Königin heißt. Also es ist Elsa. Richtig? Elsa. Einige nicken ganz bestimmt, das ist gut. Es ist die Elsa und sie ist die Königin von einem Königreich oder sollte es werden. Und der Film ist sehr bekannt und ein Lied, das sie so, ich würde mal sagen, am Wendepunkt des Films singt, ist mindestens genauso bekannt und hat auch einen Oscar gewonnen. Das Lied heißt Let It Go oder im Deutschen Lass jetzt los. Diese junge Dame hat die Fähigkeit, das kann man so leicht erkennen auf dem Bild, Eis und Schnee Kraft ihrer Gedanken entstehen zu lassen. Doch aus Angst, mit dieser Fähigkeit jemandem zu schaden, zieht sie sich total zurück, isoliert sich in einem Zimmer im Schloss und führt dort ein tristes Dasein. Diese Zeit der Isolation besingt sie in diesem eben so bekannten Lied mit folgenden Worten. Lass sie nicht rein, lass sie nicht sehen, wie du bist. Nein, das darf niemals geschehen. Du darfst nichts fühlen, zeig ihnen nicht dein wahres Gesicht. Ein paar Zeilen aus diesem Lied. Eines Tages aber die große Wende, sie bricht aus dem Schloss, aus ihrem Versteck, aus ihrer Rolle in dieser Familie und genießt nun die Freiheit draußen in der eisigen Kälte, wie es zu ihr passt. Und dieses neue Lebensgefühl beschreibt sie wiederum mit folgenden Worten in auch diesem Lied. Ich bin frei, endlich frei und ich fühle mich wie neu geboren. Ich bin frei, endlich frei. Was war, ist jetzt vorbei. Von diesem Zeitpunkt an ist sie glücklich und kann ein Leben führen, das lebenswert erscheint, weil sie ihr wahres Ich, ihre tiefste Sehnsucht auslebt. Und damit sind wir mittendrin im Predigtthema von heute. Wer bestimmt mein Selbstbild, man könnte auch sagen, was bestimmt mein Selbstbild? Wer ist dafür verantwortlich? Jede Gesellschaft, jede Kultur, jedes kleines Zusammensein hat, glaube ich, einen eigenen Findungsprozess für mein Selbstbild, für meine Identität, den diese Kultur vorgibt und auch ein bisschen auf alle, die in dieser Kultur leben, überträgt oder aufpresst. Man muss durch diesen Prozess hindurchgehen. Traditionelle Kulturen lehren vielleicht, wenn du deine Rolle in deiner Gesellschaft oder in deiner Familie erfüllst, findest du deine Identität. Wenn du also ein guter Vater, eine gute Mutter, ein gutes Kind, ein guter Arbeitnehmer, ein guter Arbeitgeber, egal was bist, wenn du diese Rolle ausfüllst, dann bist du jemand. Dann bist du akzeptiert in deiner Gesellschaft. Unsere westliche Kultur, auch genannt die moderne Kultur, sieht das ganz anders, oder? So findet niemand zu seiner wahren Identität, indem er eine Rolle ausfüllt, die jemand anders von ihm erwartet. Das geht doch gar nicht. Unser Identitätsfindungsprozess sieht ganz anders aus. Du musst alle Erwartungen allen Druck, all das von dir ab, ja, wegdrücken, was andere Leute, was andere Institutionen von dir erwarten und das ausleben, was dich in deinem tiefsten Inneren bewegt. Wenn du das auslebst, das, was hier ganz tief drin ist, so wie wir es bei Elsa gesehen haben, dann findest du zu deinem Selbst. Dann bist du wertvoll, dann entwickelst du deine Identität. Und das lehrt uns unsere Kultur auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Sei es in der Schule, sei es in der Werbung, in Filmen, in Liedern, so wie in diesem. Es wird immer wieder präsent gemacht. Wir bekommen es immer wieder vor Augen gemalt und können uns dem scheinbar gar nicht entziehen. Wir sind erst frei. Wir finden erst unser Selbst, wenn wir so leben, wie es in uns hier drin, ganz tief unten sein soll oder sein möchte. Niemand darf uns diktieren, wer ich zu sein habe. Das ist der Identitätsfindungsprozess in unserer Kultur, ganz kurz zusammengefasst. Bevor ich im Gegensatz dazu auf die christliche Alternative eingehen möchte, möchte ich noch ein paar Schwierigkeiten in diesem Findungsprozess unserer Kultur aufzeigen. Die erste Schwierigkeit, die ich dabei sehe, ist, dass meine Bedürfnisse, auch meine tiefsten Bedürfnisse, sich verändern. Nicht von heute auf morgen. Meistens liegen da ein paar Jahre dazwischen, aber dennoch, sie verändern sich. Und wenn ich dann nach meinen Bedürfnissen leben will, meine Identität daher nehme, ändert sich zwangsläufig mit der Zeit auch meine Identität. Und das ist eigentlich nicht der Sinn von Identität. Ich möchte nicht heute so, morgen so, in diesem Personenkreis so und in diesem Personenkreis anders sein. Ich möchte und wir möchten, glaube ich, eine stabile Identität haben, die beständig ist, die stabil ist in jeder Situation. Aber unsere Bedürfnisse innen drin ändern sich. Zum Beispiel in unseren jungen Jahren, da kann sich jeder wahrscheinlich noch daran erinnern, in unseren jungen Jahren ist, glaube ich, bei vielen der Wunsch oder dieses Bedürfnis nach Unabhängigkeit sehr maßgeblich. Wenn ich endlich nur meinen Führerschein habe, dann kann ich endlich rumfahren, wo ich will, mit meinen Freunden abhängen, das machen, was ich möchte. Dann bin ich unabhängig von meinen Eltern, von jedem. Dann kann ich machen, was ich will. Ein paar Jahre später ändert sich das oft. Dann wünscht man sich schon nichts mehr als irgendwo dazu zu gehören, oder? Sei es vielleicht eine Partnerschaft, ein bestimmter Personenkreis, vielleicht eine bestimmte Arbeiterklasse. Man wünscht sich, irgendwo dazu zu gehören, zu irgendeinem Kreis, zu einem Ring, der nicht für jeden zugänglich ist. Man möchte irgendwo dazugehören. Und beides geht ja nicht. Man kann nicht total unabhängig sein und irgendwo dazugehören, oder? Die Zugehörigkeit zu einem Kreis schließt meistens ein, dass man sich selbst irgendwie einschränken muss. Sonst kann man ja nicht mit allen gleich in diesem Kreis sein. Also unsere Bedürfnisse verändern sich und damit kommen wir schon zum zweiten Punkt. Meine Bedürfnisse widersprechen sich. Meine Bedürfnisse, auch die tiefsten in mir drin, widersprechen sich. Wie gerade gesagt, ich will gleichzeitig unabhängig und zugehörig sein. Das funktioniert nicht. Und die dritte Frage, die daraus resultiert, heißt, wer legt denn fest, welche dieser Bedürfnisse mich definieren? Wer entscheidet das? Natürlich ich, hat der ein oder andere jetzt gedacht. Habe ich auch im ersten Moment gedacht. Aber ist das nicht eine Illusion? Die Frage stelle ich mal einfach so in den Raum. Entscheide das wirklich ich? Ich habe eine kleine Geschichte dazu gehört, die das eigentlich gut veranschaulicht. Stellt euch vor, ein Wikinger. Vor 1000 Jahren spaziert hier an den Dörfern vom Neckarufer vorbei. Er schaut in sich rein, in sein Herz, in sein tiefstes Inneres und findet dort zwei Bedürfnisse, zwei Wünsche, die ihn antreiben. Das eine ist das Bedürfnis danach, die Menschen in diesen Dörfern zu unterdrücken, sie einfach aus dem Weg zu räumen und das Dorf dem Boden gleich zu machen. Er spürt diese Aggression in sich. Das ist das eine. Das andere in seinem Herzen ist ein sexuelles Verlangen. Ein Verlangen, das mit dem nicht übereinstimmt, was der Rest von seinem Schiff, was der Rest von seiner Kultur als in Ordnung bezeichnen würde. Er schaut also in sich rein, sieht diese beiden Sachen und was macht er jetzt damit? Er sieht die Aggression und sagt, das bin ich, das ist meine Identität. Ich bin ein Wikinger, ich darf aggressiv sein, ich will aggressiv sein, das bin ich. Und dann schaut er auf sein sexuelles Verlangen, was in seiner Kultur gar nicht in Ordnung ist. Und sagt, nee, das bin ich nicht. Das packe ich mal in eine Schatulle und verstecke es irgendwo ganz weit unten. Jetzt kommen wir in die Gegenwart zurück. Ein junger Mann spaziert durch die Heidelberger Altstadt, guckt in sein tiefstes Inneres und sieht zwei Bedürfnisse. Zwei Sachen, die ihn antreiben, die er gern umsetzen möchte. Einmal die Aggression. Er möchte Leute einfach unterdrücken, Sachen zerstören. Was macht er damit? Er geht in die Therapie, oder? Er kann das nicht ausleben, er will das nicht ausleben. Das ist nicht in Ordnung. Und er sieht auch noch ein zweites Bedürfnis in sich, das ihn antreibt, ein sexuelles Verlangen. Was macht er damit? Das bin ich. Das bin ich. Das macht mich aus. Das ist meine Identität. Und jetzt nochmal die Frage, wer bestimmt, welches meiner Bedürfnisse mich definiert? Bin ich das? Oder ist das vielmehr die Kultur um mich herum, die sagt, welches von den verschiedenen Bedürfnissen in mir in Ordnung ist? Der Wikinger durfte seine Aggression ausleben, weil das zu seiner Kultur gehört. Es war okay. Alles andere nicht. In der Gegenwart ist es andersrum. Da darf man diese Aggression eben nicht ausleben. Und dann sieht die Identität dieses Mannes ganz anders aus. Bin ich das, der die Identität wirklich selbstständig festlegt? Darum behaupte ich mal, dass der Identitätsfindungsprozess oder wie man das auch nennen möchte, in unserer westlichen Kultur, in der sogenannten modernen Kultur, uns eigentlich aufgezwungen wird und, was viel wichtiger ist, gar keine stabile Identität vermittelt, obwohl uns das suggeriert wird. Dieser Weg, den wir gelernt bekommen in den verschiedenen Bereichen, der führt eigentlich nicht zu dem er uns führen sollte. Stattdessen führt uns dieser Prozess eigentlich dazu, dass wir innerlich total zerrissen und unruhig und diese Spannung in uns gar nicht lange aufrechthalten können. Meiner Meinung nach rührt unser menschliches Selbstbild, unsere Identität oder wie auch immer man das nennen möchte, das rührt von einem anderen Punkt her. Und der ist auch altbekannt, oder altbekannt und einleuchtend, das ist wichtig, altbekannt und einleuchtend, aber er hat nie so großen Zuspruch gekriegt oder er wurde nie so groß propagiert in unserer Kultur. Zwei große Denker ihrer Zeit haben das wie folgt formuliert und die Sätze sind nicht ganz einfach zu verstehen, aber sie gehen, ich werde sie gleich nochmal aufgreifen. Der erste Satz, das Lob des Lobenswerten übersteigt jede Belohnung. Das Lob des Lobenswerten übersteigt jede Belohnung. Und der zweite Satz, ich glaube, dass der Wunsch, innerhalb des Ringes zu sein und die Furcht, nicht hineinzugehören, zu gewissen Zeiten zwischen Kindheit und hohem Alter eines der beherrschenden Elemente ist. Der Wunsch, innerhalb des Ringes zu sein, und damit meint der Autor einen bestimmten Kreis, sei es viele Personen oder wenige Personen, bekannt oder unbekannt, der Wunsch, irgendwo dazuzugehören, bestimmt zu gewissen Zeiten zwischen Kindheit und hohem Alter, ist ein beherrschendes Element in dieser Zeit. Den ersten Satz hat John Tolkien geschrieben. Ich weiß nicht, wem dieser Name was sagt, J.R.R. Tolkien. Er lässt diesen Satz Faramir im zweiten Teil seiner Herr der Ringe-Trilogie sagen. Er sagt diesen Satz. Und den zweiten Satz, der stammt aus der Feder von C.S. Lewis. Tolkien und Lewis waren Freunde, kannten sich, dachten entsprechend ähnlich. Und er sagt, dass jeder diesen Wunsch hat. Mal mehr, mal weniger, aber oft ist es ein beherrschender Wunsch in unserem Leben, irgendwo dazuzugehören, zu einem Kreis, zu einem Ring dazuzugehören. Unser Selbstbild hängt also in nicht unbeträchtlichem Maß davon ab, was Leute von uns denken, die uns wichtig sind. Nicht irgendwelche Leute, davon bin ich überzeugt, nicht irgendwelche Leute, sondern die Leute, die uns wichtig sind. Beide Autoren sagen eigentlich aus, dass wir Menschen andere Menschen brauchen, die wir respektieren und sie sehr hoch ansehen, die wiederum uns respektieren und uns bestätigen. Ich denke, das ist für jeden von uns ziemlich wichtig. Wir brauchen Menschen, die wir verehren, die uns total wichtig sind, die dann wiederum uns respektieren und uns bestätigen in dem, was wir machen. Es müssen nicht viele Leute sein, es müssen nicht bekannte Leute sein, es müssen auch nicht Leute sein, die die Mehrheit unserer Gesellschaft gut findet, aber es müssen Leute sein, die ich gut finde, die ich schätze. Und diese Person, von der möchten wir dann auch Bestätigung und Respekt bekommen. Und an diesem Punkt, weil Gott ja seine Menschen so gut kennt, an diesem Punkt setzt eigentlich der christliche Identitätsfindungsprozess ein. Ich möchte mit euch zwei Bibelstellen lesen. Die erste ist in Johannes 10, Vers 3. Dort spricht Jesus im Bild und sagt, der Hirte, also er bezeichnet sich als Hirte, der Hirte ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Der Hirte ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Etwas ganz Ähnliches hat Gott zu seinem Volk Israel gesagt. In Jesaja 43, Vers 1 sagt Gott zu seinem Volk, hab keine Angst, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Du gehörst mir. In beiden Versen sehen wir, dass Gott uns beim Namen ruft. Die, die ihm gehören, die, die er erlöst hat, die ruft er beim Namen. Du gehörst zu mir. Du bist mein. Auch als ein Nachfolger Jesu brauche ich jemanden, den ich respektiere und total schätze, der wiederum mich bestätigt in dem, was ich tue. Und dieser jemand ist Gott höchstpersönlich, der Gott, von dem wir gerade in unseren Liedern so majestätisch gesungen haben. Dieser Gott, der alles gemacht hat, der die Geschichte der Welt in seiner Hand hält, dieser Gott akzeptiert dich. Und noch mehr, er liebt dich und er kennt deinen Namen. Er kennt deinen Namen. Wie viele von den Leuten, die wir so in unserem Leben schon mal verehrt haben, kennen meinen Namen? Und dieser Gott, er kennt ihn. Er weiß genau, wer ich bin. Und ich darf zu seinem Kreis, zu seinem Ring dazugehören, zu seiner Familie. Und das bestimmt mein Selbstbild als Christ. Ich gehöre zu ihm, zu Gott. Ich muss nichts dafür tun, dass Gott mich akzeptiert. sondern er gliedert mich einfach so in seine himmlische Familie ein. Und das ist der große Unterschied zum Identitätsfindungsprozess in den verschiedenen Kulturen. Traditionelle Kulturen sagen, du musst deine Rolle erfüllen, du musst sie ausfüllen und dann findest du deinen Wert, dann bist du jemand. Unsere moderne Kultur sagt, wir müssen unsere Bedürfnisse verwirklichen, wir müssen uns verwirklichen, wir müssen das schaffen und dann finden wir unsere Identität. Beide haben gemeinsam, dass man erstmal etwas tun muss, dass man etwas schaffen muss und dann ist man erstmal jemand. Gott schenkt uns die Identität, aber einfach so. Er gibt sie uns, bevor wir irgendetwas leisten konnten. Und das ist das Besondere am christlichen Glauben. Weil Gott uns unsere Identität einfach so schenkt, sollte auch nichts und niemand unseren Selbstwert oder unser Selbstbild schmälern dürfen. Nichts und niemand. Meine Identität in Jesus macht mich erst richtig frei. Diese Identität, dieses Selbstbild macht mich frei von allen Anforderungen, Erwartungen, von allem Druck, der von außen an mich herangetragen wird. Nichts anderes macht mich frei davon. Ich gehöre zu Jesus und darum ist es egal, ob ich meine Ausbildung, mein Studium, was auch immer zu Ende gebracht habe oder nicht. Ich gehöre zu Jesus und darum ist es egal, ob ich in meinem Beruf erfolgreich bin und weiterkomme oder nicht. Ich gehöre zu Jesus und darum ist es egal, ob ich viel Geld verdiene und von den Menschen angesehen werde oder nicht. So könnte man diese Liste einfach fortsetzen. Ich gehöre zu Jesus und darum ist es egal. Denn was sagt zum Beispiel die Tatsache, dass ein Mensch viel Geld verdient hat, über ihn aus? Dass er viel Geld verdient hat, oder? Mehr nicht. Es sagt nichts über seinen Wert, über seine Identität aus. Es macht in Jesu Augen, und auf diese Augen kommt es mir an, es macht in Jesu Augen mich persönlich nicht mehr oder weniger wertvoll, wenn ich erfolgreich, wohlhabend, schön, was auch immer bin. Es ändert nichts daran, wie er mich ansieht. Er liebt mich, wie es in diesem Bild auch heißt, wie es das Kreuz eigentlich verdeutlicht. Gott liebt mich. Er akzeptiert mich, ohne etwas von mir zu verlangen. Er akzeptiert und liebt mich auch dann noch, wenn ich etwas tue, was er nicht gut heißt. Er akzeptiert und liebt dich. Punkt. Auf diese unumstößliche Annahme Gottes basiert mein Selbstbild als Christ. Auf nichts anderem. Und nichts und niemand anderes darf dieses Selbstbild irgendwie schmälern. Diese Annahme macht mich frei von allen Erwartungen, von allen Zwängen, von allem Druck, all das, was wir so auf uns einprasseln spüren. Nicht das Ausleben meiner Bedürfnisse, wie Elsa das in ihrem Lied gesungen hat und wie es unsere Kultur uns eigentlich beibringen möchte. Damit bin ich am Ende meiner Predigt angekommen und ich möchte gerne noch beten. Ihr dürft sitzen bleiben. Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich liebst, dass du uns liebst, jeden, der hier im Raum sitzt. Danke, dass du ja uns einfach annehmen möchtest als deine Kinder, uns einen Wert gibst, der unermesslich ist. Du, unser Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, liebt mich und kennt mich ganz persönlich, ganz tief in meinem Herzen. Ich danke dir dafür. Und ich bitte dich, dass wir dieses Bild, das du uns gibst, auch in unserem Leben umsetzen können. Uns nicht beeinflussen lassen von dem, was andere Menschen denken, was andere Menschen über uns sagen oder was wir meinen, dass andere über uns denken. Hilf du mir, auf ja, diesem Zuspruch von dir, auf dieser unumstößlichen Annahme mein Leben zu bauen und von diesem Fundament aus zu agieren. Danke, dass du mein Gott bist und ich dich kennen darf und zu deiner Familie gehöre. Amen. Wir hören jetzt noch ein Instrumentalstück.